Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out, Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute sprechen wir über Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Coaching und Psychotherapie. Was wir heute lernen können ist, worin die Unterschiede bestehen, was eigentlich verschiedene Anlässe für Coaching und für Psychotherapie sind und was das Spezielle an dem psychodynamischen Verfahren ist, was wir anwenden. Mein Name ist Thomas Genalzig und ich sitze hier mit Matthias Lohmer.
Hallo Thomas.
Hallo Matthias, schön dich hier zu sehen. Und ich starte gleich mit unserer Eingangsfrage. Wenn du darüber nachdenkst, was aus deiner Perspektive der wichtigste Unterschied von Psychotherapie und von Coaching ist, und wir wissen ja, dass du beides durchführst, wie würdest du das beschreiben?
Also, ich glaube, ich muss ganz kurz nochmal auf das Thema erstmal Gemeinsamkeiten eingehen. Das Gemeinsame wäre ja, zumindest in unserem Verständnis von Coaching, dass es um ein Stück Persönlichkeitsentwicklung geht. Und also jemand kommt, weil er, und wir werden auf die Anlässe noch genauer eingehen, ein bestimmtes Thema hat, wo er sich weiterentwickeln will. Die wichtigsten Unterschiede wären dann, wenn jemand mit einem Coaching-Wunsch kommt, dann ist es normalerweise ein eher begrenztes Thema, meistens aus dem Arbeitsfeld, zum Beispiel, wie stelle ich besser Gefolgschaft her? Wie kann ich mich besser meinen Mitarbeitern verständlich machen? Wie gehe ich mit Konflikten um? Ein begrenztes Thema in begrenzter Zeit, in der Regel von jemandem, der, wie wir nennen, sehr viel Ich-Stärke hat, der also gut Anregungen aufgreifen kann und relativ gut etwas umsetzen kann. Da wiederum ist es bei Patienten oft schon sehr viel schwieriger. Was würdest du als einen wichtigen Unterschied oder Gemeinsamkeit noch sehen, Thomas?
Für mich besteht der wichtigste Unterschied darin, dass ich beim Coaching hauptsächlich über Themen aus dem Arbeitsfeld spreche und dass ich bildlich gesprochen immer mit meinem Coachee und der Organisation, in der er arbeitet, gemeinsam am Tisch sitze. Ich habe also eine Art Dreiecksbeziehung. Coach, Coachee und Arbeitsstelle. Und natürlich kommen private Themen auch vor. Und natürlich wissen wir beide, dass bestimmte Arten, wie mit Problemen umgegangen wird und Beziehungen geführt werden, sowohl im privaten als auch im Arbeitsfeld eine Rolle spielen. Aber Schwerpunkt ist Arbeit und Entwicklung in der Arbeit. Bei der Psychotherapie ist erfahrungsgemäß der Schwerpunkt das private Leben, der Umgang mit Partnern, der Umgang mit der Familie, das Leiden unter bestimmter Symptomatik und Arbeit kommt nur am Rande vor. Ich finde sehr interessant, wie du vorhin gesagt hast, dass Coaching begrenzter und Psychotherapie für dich umfassender ist. Ist das wirklich so oder machst du nicht manchmal auch sehr begrenzte Psychotherapie?
Also übrigens würde ich gerne was von dir aufgreifen. Ich habe bemerkt, dadurch, dass ich lange jetzt Coaching gemacht habe, haben sich Therapien auch insofern verändert, als ich vielmehr auch die Patienten nach ihren Arbeitsbeziehungen und Arbeitsverhältnissen frage. Und mir ist aufgefallen, dass Psychotherapeuten üblicherweise, wenn sie nicht einen unserer guten Kurse bei EPOM machen, zu sehr auf das Private auch fixiert sind und zu wenig das Feld der beruflichen Konflikte und Herausforderungen sehen. Aber das nur am Rande. Warum sage ich, das ist begrenzter? Ich glaube, es geht weniger in die Struktur und Funktionsweise der Persönlichkeit hinein. Also wenn jemand depressiv ist, Ängste hat oder Schwierigkeiten, sich zu binden in Partnerschaften, so hängt es meistens lebensgeschichtlich mit seinen Mustern zusammen. Und es braucht viele, viele Durchgänge, es durchzuarbeiten, es zu verstehen. Und da kommt etwas Wichtiges hinzu. Zumindest in der psychodynamischen Therapie würden wir versuchen, durch eine größere Intensität der Therapie, vielleicht zwei oder mehrmals pro Woche, auch es im Hier und Jetzt der Beziehung zum Therapeuten aufleben zu lassen, die berühmte Übertragung. Was von seiner Bindungsproblematik stellt sich jetzt in dem Umgang mit dem Therapeuten hier und jetzt ein und wir können es jetzt sozusagen bearbeiten und dadurch ist es natürlich sehr viel eindrücklicher. Nun ist es ja so, dass wir durchaus mit solchen Momenten auch im Coaching arbeiten. Wie machst du das, Thomas, wenn es um Übertragungsprozesse geht oder um die Frage, was du aus dem Erlebnis des Patienten, des Coaches auch hineinnimmst in das Coaching?
Also ich glaube, du sprichst was an, was sich auf Gemeinsamkeiten bezieht von Psychotherapie und Coaching. Als Psychodynamiker glauben wir ja, egal ob ich Coaching oder Psychotherapie mache, dass frühere Erfahrungen einen prägenden Einfluss auf uns haben. Meine Herkunftsfamilie, meine gelernten Beziehungsmuster, die Art und Weise, wie ich mit Konflikten umgehe. Und dass die sich auch im täglichen Leben oder in der täglichen Arbeit zeige. Wie gehe ich einen Konflikt mit meinem Chef an? Wie streite ich mich mit meiner Ehefrau? Sind Dinge, die ich von früh an gelernt habe. Und von daher haben wir die beiden Punkte der Vergangenheit und der Gegenwart, wo wir drüber sprechen. Und das ist für mich etwas Gemeinsames in Therapie und im Coaching. Und dann komme ich auf den Punkt, den du schön unter dem Begriff der Übertragung gefasst hast, im Hier und Jetzt unserer Beziehung. Wenn wir beide miteinander reden, zeigen sich davon auch Elemente. Vielleicht ist jemand dazu bereit, sich sehr schnell unterzuordnen und meiner Meinung zu folgen. Und das macht er auch in der Firma oder auch im privaten Leben. Oder er musste lernen, dass es zu Hause gar nicht anders ging, als sich unterzuordnen. Und insofern sprechen wir ja von dem Objektbeziehungsdreieck, wo zusammengefasst das Damals, das Da und Dort und das Hier und Jetzt in unserer Beziehung miteinander verglichen und betrachtet werden. Und es zeigt sich, dass das, was wir gemeinsam erleben in unserer Beziehung, oft eine sehr große verändernde Kraft hat, weil ich merke, aha, jetzt stecke ich hier zurück bei meinem Coach. Das müsste ich vielleicht gar nicht. Und ich stecke auch woanders zurück. Und das wiederum bringe ich mit, weil ich immer in meiner Herkunftsfamilie zurückstecken musste, sonst wäre es wirklich gefährlich geworden. Allerdings, und damit spiele ich zu dir zurück, gibt es, glaube ich, einen großen Unterschied, wie intensiv wir das machen. Du hast vorhin vom Durcharbeiten gesprochen. Wie gehst du denn mit persistierenden Problemen auch im Coaching-Prozess um? Sonst könnte man ja glauben, Patienten brauchen lange, Manager brauchen kurz. Das ist sicher nur ein Blick darauf.
Also ich glaube, der Grundunterschied ist, dass jemand, der ins Coaching kommt, in der Regel keine schwerwiegende psychische Problematik hat. Das heißt, er hat Konflikte, die aber relativ gut ansprechbar sind, ins Bewusstsein zu heben sind. Und wir würden sagen, seine Ich-Stärke ist so gut entwickelt, dass er diese Anregungen gut aufgreifen kann und umsetzen kann. Während Patienten, die eine schwerwiegende Störung haben, oft das entwickeln, was wir Widerstand nennen. Das heißt, sie sträuben sich innerlich auch bewusst oder unbewusst dagegen, vertraute Muster aufzugeben. Du hast ja einige von denen benannt. Und dieses Sträuben, weil damit auch Sicherheit verloren gehen würde, ist in der Regel bei Menschen, die schwerer gestört sind, die intensivere Probleme haben, ausgeprägter. Deswegen ist viel mehr Arbeit in der Therapie nötig, diese Themen durchzuarbeiten. Warum etwas Neues auszuprobieren vermieden wird, wieso es Angst macht, was dagegen spricht. Und damit es möglich wird, benutzen wir das, was man die therapeutische Regression nennt. Also die Patienten kommen durch eine häufigere Therapie, mehrmals vielleicht die Woche, in einen Zustand, wo sie bessere Verbindung zu ihren kindlichen Anteilen kriegen und sozusagen in einer gewissen Phase auch in diese kindlichen Anteilen mit dem Therapeuten interagieren. Hingegen im Business Coach, hingegen im Coaching mit Führungskräften, kommt der Coach selber seltener und in der Regel hat er einen guten Zugriff auf seine Veränderungsmöglichkeiten. Er ist gewohnt, etwas zu verändern. Er hält nicht so fest an Mustern. Er ist interessierter daran, diese Muster zu erkennen und was Neues auszuprobieren. Also diese Fähigkeit, etwas Neues auszuprobieren, zeigt einfach in der Regel eine etwas gesündere ich Funktion und dann, so würde ich sagen, benutzen wir die Übertragung wie als eine Art von Exempel. Jetzt mit Ihnen, jetzt mit mir geht es Ihnen vielleicht ähnlich wie mit Ihrem Chef. Auch hier haben Sie mir schnell zugestimmt. Erkennen Sie das wieder? Ah ja, natürlich, stimmt. Und dann sind wir wieder beim Thema mit dem Chef. Wir brauchen es kürzer wie eine Art von Feedback-Spotlight, das ihm hilft, weiterzukommen.
Ich gehe jetzt mal drauf ein, was denn eigentlich zentrale Themen sind, wenn Coaches ins Coaching kommen. Da gibt es eine sehr schöne Untersuchung in den Managerseminaren veröffentlicht und dann nehme ich mal die drei wichtigsten Anlässe. Erster Anlass, das ist Selbstreflexion. Wie funktioniere ich in der Arbeit? Zweiter Anlass, ich habe eine neue Aufgabe und ich überlege mir, wie ich die gestalte, beziehungsweise wie ich führe. Und generell ist ein wichtiger Anlass, darüber nachzudenken, das hast du auch schon gesagt, wie ich mich persönlich weiterentwickeln kann. Nicht selten sind übrigens Assessments, also Prüfverfahren, die die Manager durchlaufen, bevor sie eine neue Position kommen, ein Anlass, um dann ein Coaching zu nehmen. Ich habe die Rückmeldung gekriegt, ich bin strategisch nicht so gut. Oder ich habe die Rückmeldung gekriegt, ich müsste noch überzeugender führen. Und dann beginnt jemand, ein Coaching aufzunehmen. Wir haben im Vorfeld darüber diskutiert, dass wir zwischen länger laufenden, selbstreflexiven und kürzer laufenden, an ganz konkreten Themen orientierten Coachings wir unterscheiden, weil wir einfach die Erfahrung machen, dass wir beides haben. Mir ist dazu im Nachhinein noch eingefallen, da würde ich gerne deine Meinung zu hören. Oft weiß ich am Anfang nicht, was es wird. Oft gibt es einen konkreten Anlass und manche hören dann gerne auf, wenn das geklärt ist und andere finden es so köstlich, miteinander weiter zu überlegen, dass sie einfach dabei bleiben. Was denkst du dazu?
Es gibt sozusagen den Urvater des deutschen Coachings, Wolfgang Loos. Und er hat einmal vor ein paar Jahren auch dazu geschrieben, dass das anlassfreie, reflektierende Coaching eigentlich eine Art Königsdisziplin des Coachings ist und von vielen Führungskräften gerade in höheren Positionen unbedingt gebraucht und auch gerne genutzt wird. Während sonst man oft auch HR-Abteilungen eher geizig sind, wie viel Kontingente sie für Stunden für ein Coaching zur Verfügung stellen wollen. Also hier tatsächlich ist der freie Flug der Gedanken des Reflektierens über Machtverhältnisse, persönliche Muster, Mikropolitik und Ähnliches ist dann möglich in diesem freien, längerfristigen Reflektieren, was natürlich auch unserer vom analytischen Arbeiten her Neigung zu längeren Prozessen sicher sehr entgegenkommt. Und ich glaube, dass tatsächlich Führungskräfte so etwas dringend brauchen, weil sie so voller Notwendigkeiten sind, Dinge im Kopf zu halten, sich auszukennen, sich zu orientieren und emotional, wir nennen ja hier immer den Begriff des Containments, etwas zu halten, dass sie diese exklusive Möglichkeit des Austauschs eigentlich dringend brauchen. Ich würde mal prognostizieren, dass das in Zukunft nochmal sehr zunehmen wird. Jetzt hätte ich aber so ein Bedürfnis, dass wir nochmal abgrenzen, was wir mit Coaching eigentlich genau meinen. Denn wir wissen ja auch, dass das ein explodierender Markt ist. Der Begriff Coaching nicht geschützt ist aller Orten. Und wir können es ja unterscheiden, auch vom Life-Coaching, was man so nennen kann, wo alle möglichen Lebensprobleme oder Themen in einer Beratung reflektiert werden. Das ist ja nicht unbedingt das, was wir unter Coaching verstehen. Könntest du noch mal fassen, was du eigentlich meinst, wenn wir hier von Coaching sprechen?
Life-Coaching ist für mich auch Lebensberatung. Ja. Da werden verschiedene wichtige Themen miteinander durchgegangen, nicht in der Tiefe wie Psychotherapie, es werden Anregungen gesetzt. Wir verstehen unter Coaching doch am ehesten so etwas wie eine Rollenberatung. Das heißt, wir konzentrieren uns darauf, wie ist jemand über seinen Beruf, über seine Rolle mit seiner Organisation verbunden? Was gehört zu seinen Verpflichtungen? Welche Aufgaben muss er erledigen? Welche Schwierigkeiten hat er dabei? Vielleicht auch, welche widersprüchlichen Ziele muss er verfolgen? Aber auch, welche Grenzen sind ihm gesetzt? Wann kriegt er Ärger? Was darf er nicht machen, sonst fliegt er raus? Und das Allerschönste, wenn man über Rollen arbeitet in der Arbeit, ist, wo ist dein Rollenspielraum? Wo kannst du noch was anders machen, was auch deinen Neigungen entspricht, was dir liegt, wo du deine Stärke hast, worüber du bisher noch nicht nachgedacht hast und womit du deinen Job befriedigender oder erfolgreicher machen kannst. Die Arbeit an der Rolle ist ja für uns ein Schlüsselkonzept, von dem wir glauben, nur wer seine Rolle versteht, ist in der Lage, erfolgreich seine Arbeit zu erledigen.
Ein häufiger Einwand ist ja, wenn wir mit dem Rollenbegriff arbeiten, aber es geht doch auch um Authentizität. Man soll doch authentisch sein. Wie siehst du da den Zusammenhang zwischen Rolle und Authentizität?
Die Rolle beschreibt ja Verhaltensmöglichkeiten. Das heißt, Dinge, die akzeptiert werden und die Dinge, die nicht akzeptiert werden. Authentisch ist, wenn wir etwas tun oder sagen, was unserer inneren Haltung entspricht. Und die Brücke zwischen beidem ist die selektive Authentizität. Innerhalb deiner Rolle solltest du möglichst viel von dem, was du wirklich denkst und fühlst, auch verwenden. Aber du solltest es so selektieren, dass es nicht in Konflikt gerät mit dem, was du tun musst oder mit dem, was du anderen zumutest. Ich weiß, dass es eine Kritik generell gegen Authentizität gibt, dass das ein überzogener Begriff ist. Ich glaube, auch hier ist die mittlere Position eine vernünftige Position. Authentizität ist nützlich in ganz bestimmten Grenzen. Und die Grenzen lauten, was kann ich dem jeweils Gegenüber zumuten? Und sie lauten, was erlaubt mir meine Rolle, jemand anders gegenüber zu tun oder zu lassen?
Ich finde ja da auch ganz schön die Formulierung, dass authentisch nicht etwas ist, dass man die Sau rauslässt, quasi, was man gerade impulsiv hat, sondern dass man das, wo man sich an dem eigenen Ich-Ideal orientiert, versucht zum Ausdruck zu bringen. Also was macht mich eigentlich, wenn ich mein eigenes Ich-Ideal, so wie ich sein möchte, entspricht? Aber ich fand schön, wie du jetzt nochmal dargestellt hast, dass beide Begriffe einander brauchen und Rolle etwas sehr Lebendiges ist.
Ich habe den Eindruck, wir sollten auf Beispiele jetzt gehen. Könntest du ein bisschen charakterisieren, vielleicht ein Beispiel für ein länger laufendes Coaching, was da ein wichtiges Thema oder eine wichtige Arbeitsweise ist, wo du denkst, das ist charakteristisch dafür?
Es kommt jemand aus einer Geschäftsführung, der immer wieder in der Reflexion, und wir arbeiten da jeweils so vielleicht einmal im Quartal einen halben Tag. Wir arbeiten im Sitzen, wir machen einen längeren Spaziergang, in dem wir reden, wir machen zum Abschluss ein kleines Mittagessen und dabei machen wir eine Art Tour de Raison über seine ganzen Felder. Wie entwickelt sich die Firma? Was für außen- und innenpolitische Begebenheiten gibt es? Was ist mit wichtigem Personal? Wie kommt er gerade mit seinem Work-Life-Balance zurecht? Welche Themen gibt es in der Familie mit den Kindern, die ihm Sorgen bereiten? Wie sehen die nächsten Jahre aus, auf die er sich vorbereitet? Was wartet auf die Firma und ihn an Herausforderungen? Es ist also erstmal ein gewisser Adlerflug in der Höhe zu schauen, was ist alles los, und dann geht es runter sozusagen auf den Hasen oder die Feldmaus, die gesehen wurde, und etwas wird in der Tiefe bearbeitet mit Rückbezug auf die Themen, die man immer wieder hat. Und da begegnen uns wieder an der Stelle, sind sie wieder ein wenig konfliktscheu. Oder hier haben sie ihren Kollegen XY mal wieder doch etwas mit dem Ellenbogen gegeben, ohne dass sie es so recht bemerkt haben. Also die gute Kenntnis hilft, schnell auf Muster Bezug zu nehmen, sie sozusagen im Vorbeigehen zu besuchen und in das Thema einzuholen. Meistens gehen die Coaches nach so etwas sehr belebt und energetisiert wieder zurück, weil es ihnen gelungen ist, aus Verwicklungen und Verstrickungen rauszufinden. Man könnte sagen, es ist ähnlich wie die Supervision für Psychotherapeuten, die ja auch das brauchen, um ihre Verwicklungen und Verstrickungen aufzulösen. Und man könnte sagen, es ist etwas, was wir aus dem psychosozialen Bereich eigentlich als Supervision bezeichnen würden, also eine kontinuierlichere Arbeit an dem, was sich gerade stellt. Wie würdest du ein Beispiel für ein kürzeres anlassbezogenes Coaching sehen?
Ich erinnere eine Personalchefin, die einen neueren, größeren Bereich in einer anderen Firma übernommen hat. Wichtig ist, dass nach einem Kennenlernengespräch, wo wir geguckt haben, ob wir überhaupt miteinander klarkommen, ob wir Vertrauen miteinander entwickeln können und ob sie den Eindruck hat, gut aufgehoben zu sein, ein sogenanntes Dreiecksgespräch, ein Auftaktgespräch mit ihrem neuen Vorgesetzten startete. Und in diesem Auftaktgespräch hat der Vorgesetzte seine Erwartungen ganz deutlich formuliert. Er hat gesagt, in diesem Bereich, wo du jetzt bist, haben wir, wie in vielen anderen Bereichen, das Problem, sehr junge Mitarbeiter zu haben, die sehr schnell wechseln. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass du sehr viel Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterentwicklung betreibst, auch dann, wenn du mit den Ergebnissen noch nicht zufrieden bist. Hier besteht die Gefahr, dass du, wenn du zu sehr an den Standards festhältst, wir Leute verlieren und wenn wir Leute verlieren, die Aufgaben noch weniger machen können. Am Anfang, als wir gesprochen haben, wurde deutlich, dass die Managerin unter dem ungeordneten, improvisierten und hemdsärmeligen Organisationsstatus ihrer Firma litt. Und sie hatte immer wieder den Impuls, alles sofort umzukrempeln, alles sofort anzufassen und keinen Stein auf den anderen zu lassen. Und es war eine sehr wichtige Arbeit mit ihr, darüber zu reflektieren, was denken wohl deine Geführten und deine Peers und dein Chef, wenn du jetzt mit einer Art Generalkritik Missstände, die mir nachvollziehbar klingen, alle auf einmal anfassen willst. In diesem Zusammenhang war es sehr wichtig, sie zu dem, was wir Mentalisierung nennen, einzuladen. Versetz dich systematisch in die Position von deinem Vorgesetzten, deinen Kollegen und deinen Mitarbeitenden. Und wie werden sie auf dich reagieren, wenn du das vorhast? Dabei wurde schnell klar, dass sie dazu neigte, sich selbst, ihr Umfeld und die Organisation zu überfordern, weil sie mit dem Zustand nicht zufrieden war. Insofern war bei diesem kurzfristigen Coaching, was auch gerade erst begonnen hat, ist es wichtig, über sich selbst und über die anderen in der neuen Organisation nachzudenken, das abzugleichen mit den Zielsetzungen der eigenen Vorgesetzten und einen Weg zu finden, um in dieser Rolle wirksam zu werden. Matthias, du machst ja sehr unterschiedliche Coachings auf verschiedenen Leveln. Du coachst das mittlere Management, du coachst auch das Top-Management. Was ist nach deiner Erfahrung, wenn wir da einen Unterschied von den Themengewichtungen herstellen wollen, ein Punkt, wo du sagen kannst, bei den einen geht es mir darum, bei den anderen geht es mir darum?
Bei dem mittleren Management geht es mehr darum, meinen Platz in der Organisation zu finden. Die berühmten Stakeholder, also die Leute, die was zu sagen haben, die mich beeinflussen, deren Interessen für mich relevant sind, rauszukriegen. Es ist ein bisschen wie in einem Dschungel, den Weg zu finden, die Tiere kennenzulernen und die Pflanzen zu benennen. Es ist auch ein längerer Karriereweg, der noch vor mir liegt. Wie positioniere ich mich? Wie stelle ich mich mit meinem unmittelbaren Vorgesetzten in der Gruppe der Peers? Also es ist sehr stark, wie wirkt mein Verhalten auf andere? Was kriege ich für Feedbacks? Was ist für mich notwendig zu tun? Wie bin ich in meiner Sandwich-Position? Wenn wir ins Top-Management gehen, so ist es oft eher ein bisschen die Einsamkeit an der Spitze. Es ist eher auch die Last von Verantwortung für die Zukunft einer Firma. Es ist eher die Sorge um die größeren Entwicklungen. Es ist eher die Frage, wie weit ich mit meinen Kollegen zum Beispiel eine wirklich offene und intensivere Beziehung eingehe oder eine rein strategische, wo ich mich an den Interessen orientiere. Es ist etwas sozusagen, die Luft ist dünner, aber ich sehe auch weiter. Und ich finde beides gleichermaßen spannend und wichtig. Und so würde ich den Unterschied sehen. Vielleicht sollten wir jetzt ein wenig zum Abschluss kommen, uns nochmal überlegen, im Sinne von den Takeaways, was ist denn für wen das Richtige? Also wenn ich jemand bin, der sich fragt, mit dem, was mich bewegt, gehe ich eher ins Coaching oder suche ich nach einer Psychotherapie? Was würde dir einfallen, was da ein wichtiges Kriterium sein könnte, es zu unterscheiden?
Das erste Kriterium ist für mich das Ausmaß des Leides. Wenn ich mich sehr beeinträchtigt fühle, mich niedergeschlagen fühle, den Eindruck habe, dass Schicksalsschläge mir die Kraft rauben, dass ich von Angst häufig überflutet werde, würde ich eher empfehlen, einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin aufzusuchen, was ja bei uns in Deutschland auch in den allermeisten Fällen, wenn man zu approbierten Psychotherapeuten geht, von den Krankenkassen übernommen werden kann, damit man dort einen Raum findet, in dem man in Ruhe an seinen Sorgen, an seiner Not oder am veränderten Leben arbeiten kann. Und auf der anderen Seite, wenn ich einen bei gutem Gesamtbefinden die Idee habe, dass ich mich im Rahmen meiner Arbeit weiterentwickeln möchte, wenn ich bestimmte Fragen klären möchte oder spezielle Dinge dazulernen möchte, würde ich denken, dass ein Coaching das Richtige ist, zumal auch Coachings in aller Regel selbst bezahlt werden oder die jeweilige Firma übernimmt das Honorar dafür.
Das finde ich eine sehr klare eigentlich nochmal Unterscheidung. Ich würde auch hinzufügen, dass genauso natürlich wie die Qualifikation des Therapeuten auch die Qualifikation des Coaches wichtig ist. In der Regel ist die Frage, ob er einem der großen Verbände, zum Beispiel der Deutschen Gesellschaft für Coaching und Supervision angeschlossen ist, ist ein gutes Merkmal, ob er dadurch quasi Voraussetzungen erfüllt, professionelle. Wenn wir jetzt hier zum Ende kommen, würde ich dich gerne fragen, ob du für Psychotherapie ein Bild hättest. Wir haben ja am Ende immer das Bild für das Thema, was wir bearbeiten. Hättest du ein Bild, das man dafür finden könnte?
Für mich ist eine Psychotherapie ein gemeinsames Nachdenken in einem geschützten Raum, in der ich verschiedene Gefühle, Hoffnungen und Optionen teilen kann und dem ich ein Gegenüber habe, was mir Resonanz gibt und was mir hilft, mich selber zu klären. Die Frage geht nun an dich zurück. Welches Bild fällt dir ein, wenn du eines für Coaching suchst?
Nur nachdem das Wort Coaching ursprünglich von Coach, von der Kutsche kommt, fällt mir dazu von einer alten Postkutsche der Kutschbock ein, also dort, wo der Kutscher sitzt und wo nebenan noch ein Platz ist und wo man zusammen auf einem durchaus flotten Ritt mit der Kutsche sitzt, angeregt die Umwelt betrachtet, aber auch miteinander in einem intensiven Gespräch ist. Das wäre für mich ein Bild für Coaching.
Ja, vielen Dank. Das ist vielleicht der Moment, wo wir zum Ende kommen und wo wir euch wie immer einladen, Anregungen, Feedback und Rückmeldungen an uns zu senden und gerne auch weitere Podcasts von uns zu hören.